Wir sind im Epheserbrief, Kapitel 1. Wie geht's euch heute? Gut? Hat irgendwer ein schlechtes Gewissen? Wir müssen nicht aufzeigen, gell? Hat irgendwer von euch schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Ja? Aber alle, okay. Und wie hat sich das ausgewirkt in eurem Leben? Schlecht, ja? Ein bisschen konkreter, was macht so ein schlechtes Gewissen mit uns? Ja, nimmt die Unbeschwertheit, ja. Ja, ist schwer, gell, es mit sich rumzutragen. Und es ist ja so, die meisten Menschen fühlen sich schuldig, weil sie schlicht und einfach Schuld auf sich geladen haben. Also wenn wir uns schuldig fühlen, dann ist es meistens nicht nur irgendwie so ein unerklärliches, unbedeutendes Gefühl. Ich sage meistens, weil manchmal kann es so sein, zum Beispiel, dass Kinder sich schuldig fühlen, wenn die Eltern sich scheiden lassen oder so, obwohl sie eigentlich da gar nichts dafür können. Das ist dann einfach so ein Schuldgefühl, ja, ohne Grundlage. Was natürlich nicht heißt, dass die eine weiße Weste haben. Die sind sehr selbstsüchtige kleine Wesen, gell? Wie wir alle wissen. Und manchmal kann es auch sein, dass wir uns schuldig fühlen, weil irgendjemand anderer so einen Schuldtrip auf uns lädt. Das sehen wir gerade in der Gesellschaft auch. Ich finde, das ist ein furchtbares Unrecht, dass die Corona-Politik und die Medien unseren Kindern so explizit oder implizit vermitteln, ja, wenn du die Oma besuchst oder wenn du ohne Maske rumrennst, dann bist du schuld, wenn die Oma stirbt oder so. Ich finde, das ist furchtbar, dass wir unsere Kinder belassen mit solchen Dingen. Aber in den allermeisten Fällen sind wir oder fühlen wir uns schuldig, schlicht und einfach, weil wir echt, wirklich, konkret Schuld auf uns geladen haben. Und Schuld prägt unser Leben. Und zwar negativ, nicht positiv. Es macht was mit uns. Schuld hat Macht über uns. Und Menschen tun die verrücktesten Dinge, weil sie sich schuldig fühlen. Also wir könnten anfangen zum Beispiel bei Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen für die Karriere und das dann irgendwie überkompensieren, dadurch, dass sie sie materiell überhäufen mit Zeug, wovon sie eigentlich wissen, dass es nicht gut ist für die Kinder. Oder du kaufst deinen Kindern Eis, weil du es angeschrien hast oder so. Das wären noch so wenig krasse Auswirkungen vielleicht. Oder ich kann an eine alte Frau denken, die keine Heilsgewissheit hat, weil sie sagt, ich weiß nicht, ob ich gut genug war für den Himmel. Und die Antwort ist nein, keiner ist gut genug. Deswegen brauchen wir Jesus. Oder wir könnten denken an eine Mutter, die Albträume hat und die voller Wut ist, die so einen kaputten Selbstwert hat, Depression hat, weil sie ihr Kind hat abtreiben lassen und die vielleicht jeden Tag mit diesem Kind spricht. Oder Menschen fangen an zu saufen, Drogen zu nehmen, wegen Schuld, die sie mit sich rumschleppen, um das irgendwie zu verdrängen. Manche nehmen sich sogar selbst das Leben. Wir sagen, die richten sich selbst. Sagt schon was, gell? Oder vielleicht ein Mann oder eine Frau, die jeden Tag an das Grab ihres Mannes oder ihrer verstorbenen Frau geht, weil sie nicht versöhnt war, als sie gestorben ist. Oder ganz krass, Philippinen gibt es Menschen, die sich zu Karfreitag immer kreuzigen lassen und die sich auspeitschen und sich ja auch irgendwie selbst richten. dadurch. Und vielleicht finden wir das bei uns nicht, aber vielleicht finden Menschen bei uns andere Wege, um sich selbst irgendwie zu bestrafen, vielleicht auch nur unbewusst. Ich kann an eine Ex-Freundin von mir denken, die mich so ziemlich übel abserviert hat und die sich dann selbst so diesen Trip auferlegt hat, ich werde nicht heiraten, bevor du nicht verheiratet bist. Also total crazy, wo ich das rausgefunden habe, habe ich gesagt, hey komm, sei frei, fühl dich frei. Aber Schuld belastet uns, Schuld beladet uns, Schuld hat Macht über uns, Schuld versklavt uns. Sünde hat Macht. Selbst wenn du es nicht tun willst, tust du es immer wieder. Paulus schreibt davon im Römer 7. Das, was ich will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich euch, elender Mensch. Im Zeugnis von einem Pornosüchtigen gelesen diese Woche, der sagt, ich hasse meine Willensschwäche. Ich hasse das, was ich tue, aber ich tue es trotzdem immer wieder. Sklaverei der Sünde, ein Mensch, der getrennt ist von Gott, der ist ein Sklave seiner Triebe, seiner Süchte, seiner Selbstsucht, seiner Sünde. Wenn wir im Kapitel 2 am Anfang lesen, lesen wir, dass wir mitgeschwommen sind in diesem Fluss der Welt, der von Satan selbst gelenkt wird. Von Natur aus sind wir Schwerverbrecher. Ich meine, überleg dir mal, wie oft hast du schon was getan, wo du ein schlechtes Gewissen hattest, wo du wusstest, dass es falsch ist. Selbst wenn du es vielleicht nicht tun wolltest und hast es trotzdem getan. Und Jesus hat uns in der Bergpredigt gesagt, dass der Maßstab Gottes ist Perfektion. Er hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Und natürlich hat Jesus uns gelehrt, dass das moralische Gesetz Gottes, dass die 10 Gebote innerlich, geistig zu verstehen sind. Er hat so krasse Dinge gesagt wie, wenn du einer Frau lüstern hinterher guckst, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du im Herzen schon Ehebruch begangen. Und wenn du Hass hast auf jemanden in deinem Herzen, dann bist du schon ein Mörder geworden eigentlich in deinem Herzen. Wenn du schlechte Gedanken hast, wenn du unabhängig bist von Gott oder denk an Unterlassungssünden. Jakobus sagt uns, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also du siehst eine Not, du hättest eine Gelegenheit zu helfen oder zu geben oder was Gutes zu tun. Du weißt, du solltest es tun, aber du tust es nicht aus irgendeinem Grund, weil du zu faul bist oder weil du zu beschäftigt bist oder zu egoistisch bist, zu geizig bist, was immer. Und denkst du, wenn du diesen Maßstab anlegst auf dein Leben, dass du so 3 Sünden pro Tag schaffst? Schaffe ich in 10 Minuten, wenn es sein muss. Aber überleg dir mal, wenn du nur 3 Sünden pro Tag begehen würdest, wahrscheinlich sind es viel mehr, aber nur 3 Sünden pro Tag, dann hast du ungefähr 1000 im Jahr. Und rechne das mal auf dein Leben hoch. Und wie würde jetzt ein irdischer Richter reagieren, wenn du vor ihm stehst und sagst, ja Richter, ich habe nur 50.000 Verbrechen begangen. Würdest du davon kommen? Nee. Nicht, wenn er gerecht ist. Was ist, wenn du vor dem absolut gerechten Richter stehst, dieses Universums? Wir haben ein Problem. Wir sind von Natur aus versklavte Schwerverbrecher vor einem heiligen Gott. Und das wirkt sich aus auf die Beziehung zwischen uns und Gott. Das stört diese Beziehung, das bringt Trennung zwischen uns. Und das macht unser Leben so dysfunktional. Und so ist ein Mensch ohne Jesus. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Das ist kein schönes Bild. Das ist ein dunkles Bild. Aber wisst ihr was? Edelsteine legt man auf schwarzes Samt. Auf diesem dunklen Hintergrund kommt die Schönheit noch voller zur Geltung. Und wir sind gerade dabei, uns Edelsteine aus Gottes Schatztruhe sozusagen anzusehen. seine geistlichen Segnungen, die er für uns hat. Und die nächste, die wir uns heute ansehen wollen, ist Gottes Antwort, ist Gottes Lösung für unser Sündenproblem. Unsere Versklavtheit, unsere Gebundenheit. Lasst uns lesen die Verse 7 bis 9. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Machen wir da mal Halt. Willst du frei sein? Willst du eine heile, versöhnte Beziehung mit Gott? Erlösung ist die Lösung dafür. Was bedeutet Erlösung? Ich zitiere mal aus einem griechischen Wörterbuch. Erlösung bedeutet das Freigeben einer Sache, also wir könnten an ein Feld denken zum Beispiel, oder einer Person, die nun einem anderen gehört. Da ist ein wichtiger Punkt drin. Erlösung ist immer von etwas zu etwas oder von jemandem zu jemandem. 1. Korinther 6, Vers 9 sagt uns, wisst ihr nicht, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib, das heißt mit eurem irdischen Leben. Also typischerweise wurde dieses Wort Erlösen auch verwendet für einen Sklaven, der freigekauft wird oder der losgekauft wird. Und damit es zur Erlösung kommt, braucht es erstens einen Löser, also jemanden, der gewillt ist, den Preis zu bezahlen. In Israel war das typischerweise ein Verwandter, denkt an das Buch Ruth, der Löser Boas, hat das Feld eines Verwandten und dessen Frau oder Witwe Ruth erlöst. Und wir wissen, Gott wurde Mensch, wenn wir es ganz genau sagen wollen. Gott, der Sohn, wurde Mensch. Er wurde einer von uns. Er ist uns nahe gekommen. Er wurde ein Verwandter, wenn wir so sagen wollen. Er nennt uns seine Brüder. Also es braucht einen Löser. Und zweitens musste ein Preis bezahlt werden von diesem Löser. Sagen wir für einen Sklaven zum Beispiel. Oder er musste seine Schuld abbezahlen, wenn dieser Mensch versklavt war, weil er Schulden hatte. Das war eine Art, wie man Schulden abgearbeitet hat in Israel damals. Ja, um den freizukriegen, musste er die Schulden bezahlen. Oder von mir aus die Strafe bezahlen, wenn er für ein Verbrechen gefangen war. Und wir lesen hier, wir sind erlöst, wir haben die Erlösung durch sein Blut, durch das Blut Jesu. Und das dürfen wir nicht magisch verstehen. Manche verstehen das so fast, manche Christen, ne? So als hätte das Blut Jesu, das physische Blut Jesu, irgendeine Auswirkung. So wie der Zaubertrank bei Asterix und Obelix. Das ist nicht gemeint. Wenn wir vom Blut Jesu reden, das steht für sein Leben. Erstmal für sein perfektes, sündenloses Leben, das er für uns gelebt hat und für uns eingesetzt hat. Und dann steht Blut natürlich für Tod, für seinen Tod am Kreuz für uns. Sein Blut wurde vergossen. Es steht für sein stellvertretendes Opfer für uns. Der Unschuldige hat den Platz des Schuldigen eingenommen, damit der Schuldige den Platz des Unschuldigen einnehmen kann. Jesus ist an unserem Kreuz, das wir verdient haben, dem Ort, wo Verbrechen gerichtet werden, wo Schuld gesühnt wird, an unserer Stelle gestorben, damit wir seinen Platz einnehmen können, damit wir Kinder Gottes werden können. Also Opfersprache des Alten Testaments. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen oder nichtigem, von den Vätern überlieferten Wandeln, also den Lebensstil, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Perfekte Opferlamm, auf das alle Opfer im Alten Testament hinweisen. Johannes der Täufer hat auf Jesus gezeigt und hat gesagt, siehe, der ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, die Sünde aller Menschen auf dieser Welt. 1. Timotheus 2, Vers 5. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Also Jesus ist der Löser, Jesus ist gleichzeitig auch das Lösegeld. Er hat sich selbst als Preis ans Kreuz gehängt. Sind wir deswegen alle automatisch erlöst? Nein. Potenziell? Ja. Aber es wird nur wirksam für die, die es annehmen. Also für die, die ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Selbsterlösungsversuche loslassen und ihr Vertrauen auf Jesus allein setzen, die ihn ergreifen. Voll Vertrauen und das, was er für sie getan hat. Und die umkehren von ihren eigenen Wegen, um ihm zu folgen. Wie gesagt, wir sind erlöst von der Sklaverei der Sünde für ihn. Titus 2, Vers 14. Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wir sind losgekauft von der Gesetzlosigkeit und wir sind jetzt sein Volk, das für ihn lebt. Also dieser ursprünglichen Glaubensentscheidung muss ein Lebensstilglaube folgen. Die Bekehrung ist die Hochzeit. Ne? Hochzeit ist der Anfang eines Lebens gemeinsam, nicht das Ende von dem Ganzen. Es ist die Hochzeit und dann leben wir in Gemeinschaft mit ihm und für ihn. Und diese Gemeinschaft mit ihm, die verändert uns und die prägt uns. Warum wollen wir für ihn leben? Naja, er hat uns erkauft. Er hat den höchsten Preis bezahlt, der je für irgendetwas bezahlt würde. Hat sich selbst für uns gegeben. So sehr schätzt er uns. Und zweitens, wir sind natürlich moralisch auch in seiner Schuld. Wir schulden uns ihm. Und seine Liebe motiviert uns. Es gibt so die Geschichte von einem Sklavenmädchen, das verkauft werden soll auf dem Sklavenmarkt. Das ist so die Arena sozusagen, wo dieses Wort Erlösung eine Rolle spielt. Und das Mädel war nicht in einem besonders guten Zustand. Vorbesitzer war ein grausamer Mann, hat sie schlecht behandelt. Hat so diese Auswirkungen der jahrelangen Sklaverei und des Missbrauchs. Und sie wird verkauft. Und so ein Sklavenhalter, der auch dafür bekannt war, dass er nicht gut umging mit den Sklaven, hat begonnen zu beten. Aber dann war da auch dieser gute Plantagenbesitzer, der seine Sklaven wirklich gut behandelt hat und auch er hat begonnen zu bieten. Und irgendwie hat sich so dieser Bietwettstreit da entfacht und sie haben sie höher und höher und höher geboten, weit mehr als dieses Sklavenmädchen wert war, weit mehr als der Marktwert. Und am Ende hat dieser gute Mann den anderen überboten. Und er hat diesen weit überhöhten Kaufpreis auf den Tisch gelegt, hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und dieses Sklavenmädchen ist ihm hinterhergelaufen und zu seinen Füßen gefallen, hat ihn umarmt und er hat gesagt, nee, du verstehst es nicht, ich habe dich freigekauft, um dich freizulassen. Ich brauche nicht noch eine Sklavin. Und sie hat gesagt, nee, ich will dir dienen. Und das ist unsere Situation. Hoffentlich wollen wir ihm dienen. Hoffentlich wollen wir für ihn leben, wegen dem, was er für uns getan hat. Und wir können uns auch daran erinnern, jeder dient irgendjemandem. Bob Dylan hat davon gesungen, gell? You've got to serve somebody. Jemanden musst du dienen. Jeder Mensch lebt für etwas oder für jemanden. Jeder Mensch hat etwas oder jemanden, der ihn beherrscht. Und Jesus ist bei weitem der beste Herr, den es gibt. Also wir dürfen ihn wählen als unseren Herrn. Gibt keinen besseren. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat. Also sein Erlösen bringt uns die Vergebung der Vergehungen. Vergehungen ist ein spannendes Wort, ne? Da steckt das Wort Vergehen drin, also bedeutet eigentlich so viel wie Abweichen von dem Pfad der Gerechtigkeit, der Wahrheit, dem, was richtig ist. Und unsere Verbrechen, unser Abweichen ist uns vergeben. Die Wortwurzel von vergeben ist auch jemanden freilassen oder jemanden freigeben. Wir sind frei von Schuld, wenn wir Jesus haben. Nicht nur von unseren Schuldgefühlen, sondern wirklich frei von Schuld. Und das ist so viel größer. Wenn du heute zu irgendeinem weltlichen Therapeuten gehst mit deinen Schuldgefühlen, dann wird der wahrscheinlich versuchen, sie dir auszureden und zu sagen, ist schon okay, ist nicht so schlimm. Selbst wenn es nicht okay ist. Aber das, was Jesus uns gebracht hat, ist so viel besser, das ist so viel nachhaltiger. Wir sind nicht nur befreit von Schuldgefühlen, wir sind wirklich befreit von der Schuld. Und damit sind wir versöhnt mit Gott, frei die Beziehung mit Gott zu genießen. Wir sind in unseren Urzustand versetzt, könnten wir sagen. So wie die ersten Menschen vor dem Sündenfall. Wir sind vor Gott so, als hätten wir nie gesündigt. Und wir sind bekleidet mit dem perfekten, heiligen Leben, das Jesus für uns gelebt hat, mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Das ist unser Stand vor Gott. So lässt sich's leben. Johannes 8, Vers 36, da hat Jesus gesagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also bist du belastet, bist du beladen mit Schuld. Willst du wirklich frei werden, dann komm zu Jesus, bring Jesus deine Schuld und lass sie dir von ihm abnehmen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Gnade bedeutet so viel wie unverdiente Gunst. Also du bekommst etwas, was du nicht verdient hast. Gerechtigkeit ist, du kriegst das, was du verdient hast. Also gerechte Strafe von mir aus. Also du haust mich und ich hau dich oder ich zeig dich an und du kommst in den Knast oder musst Strafe zahlen dafür. Das wäre Gerechtigkeit. Jedem das, was ihm gebührt. Barmherzigkeit wäre, du bekommst nicht das, was du verdienst. Also ich erlasse die Strafe. Gnade ist eigentlich noch ein Schritt weiter. Gnade ist, du bekommst was, was du nicht verdienst. Also du haust mir eine runter und ich kaufe dir ein Eis. Das ist Gnade. Und ich mag diese Superlative hier. Gott beschenkt uns. Unverdiente Gunst. Nicht wegen uns, sondern trotz uns. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern wegen Jesus und dem, was er für uns getan hat, allein. Erlösung ist allein aus Gnade. Also Gott beschenkt uns und wir lesen hier, er beschenkt uns nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat sie uns reichlich gegeben, also überfließend, mehr als genug. Ich denke am Psalm 23, Vers 5, mein Becher fließt über. Das ist dieses Bild, was wir hier haben. Boah, das klingt gut, aber Mann, wenn du wüsstest, was ich getan habe. Ich habe diese verborgene Sünde, die ist echt ekelhaft, die ist furchtbar, ich schäme mich dafür, die hat so viel kaputt gemacht. Ich habe dieses Verbrechen in meiner Vergangenheit, wenn du das wüsstest, dann würdest du nichts mit mir zu tun haben wollen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Gott was mit mir zu tun haben will, ob er mir diese Sünde vergeben kann. Die Antwort ist ja. Du bist nicht zu weit gegangen. Du bist nicht außerhalb der Reichweite seiner Retterliebe, seiner Gnade. Selbst wenn du ein Hitler oder Stalin oder Pol Pot wärst, bring deine Schuld zu Jesus und dir wird vergeben. Die Schuld wird ausgelöscht, deine ganze Lebensschuld. Das ist ein Skandal für manche Selbstgerechte. Die sagen, wie kann das sein, einem Hitler vergeben? Einfach nur, weil er sich Jesus anvertraut? Oh, das ist so einfach, der muss leiden. Ja, seine Gnade ist eine überfließende Gnade. Seine Gnade reicht auch für dich. Jesu Erlösungswerk am Kreuz reicht auch für dich. Also bring deine Schuld zu ihm, gequälte Seele, und werde frei. Dafür ist Jesus gekommen. Und Erlösung hat einen vergangenen Aspekt, einen gegenwärtigen Aspekt und einen zukünftigen Aspekt. Jesus hat uns befreit von der Schuld und der Strafe der Sünde. Die Bibel nennt es Rechtfertigung. Wir sind vor Gott so, als hätten wir nicht gesündigt. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu. Wir sind gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Gegenwärtig befreit uns Jesus von der Macht, von der Dominanz der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Vor unserer Bekehrung konnten wir nicht anders, aber jetzt können wir anders. Wir können auch sündigen, wenn wir wirklich wollen, aber wir können auch Nein sagen. Vertrauen auf Jesus. Also gegenwärtig hat Gott Gnade für uns in diesem geistlichen Kampf gegen die Sünde, in dem wir stehen. Und wir müssen nicht mehr sündigen. Er hat die Dominanz der Sünde gebrochen. Wir nennen das Heiligung, diesen Prozess, wo wir ihm immer ähnlicher werden. Und Jesus wird uns von der Gegenwart der Sünde befreien. Wenn unsere Erlösung vollendet ist, in der Ewigkeit mit ihm, dann werden wir völlig frei sein. Johannes schreibt uns, wir werden sein wie er. Ist unsere Verherrlichung. Und das ist unsere Bestimmung. Das ist unser Erbe in Christus. Wir könnten hier lesen im Kapitel 2, Verse 6 und 7. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an unserer Wiese in Christus Jesus. Dieser überragende Reichtum. Wir werden alle Ewigkeit brauchen. Gott wird alle Ewigkeit den Reichtum seiner Gnade über uns ausschütten. Gnade über Gnade. Und wenn du denkst, oh, es ist zu viel, es ist schon voll, der Becher fließt schon über, dann leg dann nochmal einen drauf. Alle Ewigkeit. Oder lass uns hier im Kapitel 1, die Verse 11 und 12 lesen. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, dass wir, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir schon auf den Christus gehofft haben. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Was ist die Anwendung für uns? Was soll unsere Reaktion sein? Na, erstens haben wir schon gesagt, dass wir unsere Schuld freimütig zu ihm bringen, dass wir uns erlösen lassen, dass wir uns befreien lassen von Jesus davon. Und das zweite, natürliche Reaktion ist Anbetung, Lobpreis, Danksagung. Hier ist es ein Wunder, dass wir als erlöste Menschen hier sitzen dürfen. Es war teuer erkauft. Und siehst du, selbst wenn Gott nie mehr irgendwas Gutes tun würde in deinem Leben, dann könntest du ihm noch immer ein Leben lang preisen und danken und anbeten für das, was er schon für dich getan hat. Im Psalm 103 heißt es: Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das müssen wir manchmal unserer Seele zurufen. Vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünde und der da heilt alle deine Krankheiten. Und das ist parallel hier, Sünde und Krankheit. Darum geht es, unsere geistliche Krankheit. Vers 4, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Also preise den Herrn, meine Seele. Wir wollen das nicht selbstverständlich nehmen, dass wir erlöst sind. Wir wollen uns nicht dran gewöhnen. Wir wollen nicht aufhören, ihm zu danken und ihn zu preisen dafür. Drittens ist es eine Ermutigung für uns. Gott hat Gnade für dich. Gott ist bei dir, er ist für dich. Er liebt dich so sehr, dass er den höchsten Preis bezahlt hat. Und er führt uns in immer mehr Freiheit. Und eines Tages werden wir vollkommen erlöst sein. Also verzage nicht. Wir haben eine Zukunft, wir haben eine Hoffnung. Und dann viertens, eine neue Hingabe. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind erkauft mit einem Preis, dem höchsten Preis. Wir gehören ihm. Wir wollen für ihn leben, weil er für uns gelebt hat und für uns gestorben ist. Wir schulden ihm unser Leben. Na, zum Preise seiner Herrlichkeit haben wir gelesen. Das ist unsere Bestimmung, seine Erlösung zu bezeugen. Und eine fünfte Anwendung ist ganz sicher Vergebungsbereitschaft. Kapitel 4, Vers 32 wird Paulus schreiben: Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott euch in Christus Jesus vergeben hat. Dass wir nicht so sind wie dieser unbarmherzige Knecht in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat im Matthäus-Evangelium, dessen Herr ihm Schulden in der Höhe von 7 Milliarden für heute umgerechnet vergeben hat und der sich dann umdreht und seinem Mitknecht an die Gurgel geht, der ihm 10.000 schuldet. Ne, wir leben aus Gnade und seine Gnade soll auch uns zu gnädigen Menschen machen, zu vergebungsbereiten Menschen. Nehmen wir noch einen Vers mit heute. Vers 9. Wer von euch mag Geheimnisse? Ha, soll ich euch ein Geheimnis verraten? Soll ich euch Gottes Geheimnis verraten? Ich lese euch einfach vor. Willst du den Schlüssel deines Lebens kennen, für dein Leben? Das ist die nächste Segnung, die Gott uns gegeben hat, dass er uns das Geheimnis seines Willens mitteilt. Lies euch vor, hier in Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen. Also betont wieder seinen souveränen Willen. Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Also sein souveräner Wille als Manager dieses Universums. Und Geheimnis in der Bibel ist eine Wahrheit, die wir nur durch Gottes Offenbarung erkennen können. Und hier ist sie, Vers 10. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Das ist Gottes Masterplan. Alles zusammenzufassen in dem Messias Jesus. Oder alles unter seine Herrschaft zu bringen, unter ihn als Haupt. Manche Übersetzungen übersetzen es so. Schlachter zum Beispiel sagt, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Und eine Anwendung davon ist, dass alle Christen, die aus jüdischem und aus heidnischem Hintergrund kommen, in einem Leib der Gemeinde zusammengefasst werden unter das Haupt, den Leiter Jesus. Das werden wir sehen im Kapitel 2, Verse 11 bis 22, auch Kapitel 3, Verse 1 bis 13, dann Kapitel 4 als Anwendung der Aufruf zur Einheit. Das ist übrigens typisch für biblische Literatur, dass am Anfang sozusagen jetzt so eine, wie eine Zusammenfassung steht oder dass Themen angerissen werden und dann weiterentwickelt werden. Später, das sehen wir hier, auch bei anderen Themen, die er angerissen hat. Aber dieses alles unter seine Herrschaft bringen, das geht noch viel weiter als die Gemeinde. Wir haben gelesen, alles was im Himmel und was auf der Erde ist. Das erinnert mich an Philipperbrief Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Darum, wegen seinem Wirken als Retter, hat Gott ihn, das heißt Jesus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Im Himmel wird es keine Atheisten geben in der Ewigkeit. Selbst die, die nicht mit ihm sein werden in der Ewigkeit, werden ihre Knie beugen und bekennen, dass er der König über dieses Universum ist. Da werden alle klar sehen. Jede Zunge wird bekennen, jedes Knie wird sich beugen. Jesus ist das A und das O, das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Alles geht von ihm aus und alles führt zu ihm hin. Kolosser 1, Verse 16 bis 20. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, also geistliche Welt auch, diese geistlichen Wesen, Engel, Dämonen auch, der Teufel, alles wurde von ihm erschaffen. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Also alles existiert für ihn, wir sind zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Er ist der Höchste und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, spricht er von Gott, in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Also alles hat mit ihm begonnen und alles führt zu ihm hin. Die ganze Geschichte läuft auf Jesus, den Messias, zu. Das ganze Alte Testament läuft auf Jesus, den Messias, zu. Alle Verheißungen Gottes laufen auf Jesus, den Messias, zu. In ihm ist das Ja und das Amen. Er ist die Erfüllung. Er ist das Ziel. Er ist das Ziel aller Schöpfung. Er ist das Ziel deines Lebens. Also er ist die Richtung, in die die ganze Geschichte geht. Jesus ist das Ziel. Deswegen ist er auch der Schlüssel für dein Leben. Wir können heute mitschwimmen, sozusagen. Wir können heute harmonisieren mit diesem Plan Gottes. Oder wir können uns querstellen, uns irgendwie verkeilen. Dann wird das Disharmonie, Stromschnellen erzeugen, wird dann eher nicht heil und eher frustrierend sein. Ist dein Leben am Zerfallen? Bist du enttäuscht? Bist du frustriert? Und könnte das daran liegen, dass du ausgestiegen bist aus dieser deiner Bestimmung? Dass du ausgestiegen bist aus dem Strom des Lebens und dich da irgendwie querstellst? Das erzeugt Disharmonie. Erinnere dich, das Geheimnis seines Willens ist, alles zusammenzufassen in dem Christus. Nur er kann dein Leben zusammenhalten. Wenn du ihn aus den Augen verlierst, dann gerät dein Leben aus dem Gleichgewicht, dann fallen die Dinge auseinander. Deine Beziehungen auch. Also in dem Ausmaß, in dem ich mich auf Jesus ausrichte, auf das Ziel, in dem ich mein Leben auf ihn ausrichte und mit ihm lebe und für ihn lebe, alles mit ihm tue und alles für ihn tue, meine Arbeit, meinen Haushalt, meinen Dienst, Kindererziehung, was immer. Es gibt für uns keine Trennung zwischen geistlich und säkular. Das ist völliger Quatsch. Alles ist geistlich, was ich für ihn tue. Alles, was ich für ihn tue, ist Gottesdienst und geistlich und belohnt werden dafür in der Ewigkeit. Es gibt keine Trennung in unserem Leben zwischen einem geistlichen Bereich und einem säkularen Bereich. Dieser Dualismus, diese Zweiteilung ist völliger Quatsch, biblisch gesehen. Alles zusammenzufassen unter ihm. Wenn ich mit ihm lebe, wenn ich für ihn lebe, dann werde ich auch heil und glücklich und frei und zufrieden werden. Also der Schlüssel für unser Leben ist, dass wir im Gleichschritt, im Gleichklang mit ihm sind, mit ihm gehen, dass ich mich von dem Haupt dirigieren lasse, dass wir hingehen auf dieses große Ziel, unsere vollständige Vereinigung mit ihm in der Ewigkeit im Himmel. Es ist wichtig zu verstehen. Du bist nicht für dein Haus geschaffen, du bist nicht für dein Auto geschaffen, du bist nicht für deine Karriere geschaffen, nicht für Fußball, für die Europameisterschaft gucken, gell? Du bist nicht für einen Urlaub geschaffen, nicht für deinen Partner, für deine Familie, für deine Freunde. Du bist für ihn geschaffen. Er ist unser Erbe eigentlich. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt, die wir vorausbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Darum geht es in unserem Leben. Also bau dein Leben um ihn. Lebe zu seiner Ehre. Dann wirst du schon jetzt und hier eine Lebensqualität eines ewigen Lebens erfahren, ein Heil erfahren und eine Freiheit erfahren, die ein Mensch, der sich da querstellt, nicht erfahren wird. Ja, wir singen dieses Lied, jede Zunge wird ihn bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor ihm. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit ihm gehen. Jesus ist unser Erbteil, so wie im Alten Testament Gott das Erbteil der Leviten war. Die haben kein Erbteil, kein irdisches Erbteil bekommen im Land Israel, sondern Gott hat gesagt, ich bin euer Erbteil. Jesus ist unser Erbteil. Alles existiert für ihn. Wir lesen, die Schöpfung verkündet seine Herrlichkeit, seine Schönheit. Und auch wir wollen einstimmen in dieses Zeugnis. Wir wollen mit unserem Leben bezeugen, wie heil es ist, mit ihm und für ihn zu leben. Das ist unsere Bestimmung, dass wir Zeugen seiner Herrlichkeit sind. Zum Lobe, zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Das ist der Schlüssel. Also kling dich ein und es wird gut sein. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für unsere Erlösung. Für diese Befreiung, die du für uns bewirkt hast. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Dass du den Preis auf den Tisch gelegt hast, dass du dich auf den Tisch gelegt hast, aufs Kreuz gehängt hast, um mich zu befreien. Und wie wunderbar das ist, Herr, wir wollen unserer Seele sagen, preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er Gutes an dir getan hat. Danke, Herr, dass wir Vergebung haben. Danke, dass wir erlöst sein können, hier und jetzt. Und ich danke dir, dass du am Wirken bist in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir eines Tages völlig erlöst sein werden. Und Vater, so füll uns jetzt mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass wir das ausleben, dass das Realität wird in unserem Leben, dass wir zum Preise deiner Herrlichkeit sind und dass Menschen, die unser Leben anschauen, sagen können, wow, da ist was anders. Da ist was Heiles, da ist was Freies dran, was ich nicht kenne. Diesen Jesus möchte ich auch kennenlernen. Vater, segne uns dazu und fülle uns. Wir wollen uns dir hingeben. Wir wollen uns entscheiden, in dem Strom deines Lebens mitzuschwimmen, auf Jesus hin. Segne uns mit dieser geistigen Ausrichtung, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.